Wir stehen in Offenbarung 12. Wir haben letztes Mal uns schon ausführlicher beschäftigt mit dieser Frau, bekleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen und auf dem Kopf eine Krone von 12 Sternen. Wir haben gesehen, das ist in der Offenbarung ein Symbol für Israel. Und jetzt lesen wir nochmals von Vers 3 an, obwohl wir da schon einiges besprochen haben, aber des Zusammenhangs wegen, Kapitel 12, Vers 3, bis zum Schluss des Kapitels, und ich hoffe, dass wir heute dann auch weiterkommen in Kapitel 13 selber. Darf ich bitten?
Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte, und sein Schwanz zieht den 3. Teil der Sterne des Himmels fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesus haben.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, diese Frau mit der Sternenkrone ist nicht Maria, sondern ist Israel. Diese Frau gebiert ein Kind, Vers 4. Das ist eine direkte Anspielung auf Psalm 2, wenn dieses Kind beschrieben wird als männlicher Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Wir haben gesehen, in Psalm 2 wird der Messias genau so beschrieben, als der Sohn Gottes, der einmal alle Nationen mit eiserner Rute weiden soll. Israel hat den Messias hervorgebracht vor 2000 Jahren. Natürlich auch Maria, denn sie war ja eine Israelitin aus dem Stamm Juda. Aber wir haben letztes Mal gesehen, dass eben diese Frau nicht Maria sein kann, weil die Prophetie, die Vision, springt dann in die Endzeit und beschreibt diese gleiche Frau in der Endzeit. Und wie sie dann in die Wüste fliehen muss. Und das sind Dinge, die die Bibel, das prophetische Wort, von Israel voraussagt. Dass der Überrest aus Israel in die Wüste fliehen muss, um dort während der großen Drangsal von 3,5 Jahren bewahrt zu werden. Und dadurch wird klar, es geht nicht um die Person von Maria, die das Vorrecht hatte, den Messias zu gebären, den verheißenen Erlöser, sondern es geht bei dieser Frau grundsätzlich um Israel. Und wir haben gesehen, dass eben diese Techniken im Film wie Zeitraffung oder, wir haben das jetzt wiederholt auch gesehen in der Offenbarung, oder Flash-Forward, Flash-Backward, das sind nicht Erfindungen der modernen Filmregisseuren, sondern das haben wir bereits in der Bibel. Flash-Forward, das sind Vorwegnahmen, dass Szenen der Zukunft schon vorher gezeigt werden. Das haben wir in der Offenbarung deutlich gefunden und werden es noch weiter finden. Wir haben auch gefunden, wie in der Offenbarung eben Flashbackward, dass plötzlich Szenen aus der Vergangenheit aufgezeigt werden. Und eben auch die Technik der Zeitraffung, wie hier. Nicht wahr? Das Kind wird geboren, Vers 5. Und der Drache, das haben wir letztes Mal gesehen, wird ja ausdrücklich erklärt hier in diesem Kapitel, das ist der Satan, der möchte das Kind, sobald es auf die Welt kommt, verschlingen. Nun, das war bei der Geburt Jesu so, dass Satan durch sein Werkzeug, Herodes der Große, König über Israel als Edomiter, er wollte den Messias umbringen durch den Kindermord von Bethlehem. Und so, durch diese Person, Herodes der Große, hat der Satan versucht, den Retter zu verschlingen, noch bevor er sein Erlösungswerk vollbringen würde. Aber dann haben wir letztes Mal schon gesehen, Vers 5, das Kind wird geboren. Und dann heißt es, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Das ist in der Zeitraffung das ganze Leben Jesu, von der Geburt bis zur Himmelfahrt. Diese Entrückung, das ist die Himmelfahrt Jesu. Es gibt in der Bibel nicht nur die Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, sondern wir haben schon im Alten Testament verschiedene Entrückungen, nämlich Henoch wurde entrückt vor der Sintflut, dann später Elia wurde entrückt und eben im Neuen Testament finden wir auch Beispiele von Entrückungen. Der Philippus wurde entrückt während seiner evangelistischen Arbeit, Apostelgeschichte 8, genau. Und Paulus sagt ausdrücklich, 2. Korinther 12, dass er ins Paradies, in den dritten Himmel entrückt worden war. Und wir haben das auch schon gesehen bei Johannes. In Offenbarung 4, Vers 1 hatten wir ja schon gesehen, wo es heißt, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die eine Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf. Und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und da geht Johannes in der Vision in den Himmel. Das war auch so eine Entrückung. Und wir sehen also, die Himmelfahrt Jesu, die wird hier eigentlich auch direkt mit dem Ausdruck Entrückung bezeichnet. Aber die Zeitraffung ist nicht nur eine Zeitraffung von 33 Jahren, sondern dann springt die Prophetie gerade in die Endzeit. Denn wenn es heißt, Vers 6, liest das jemand vor?
Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage.
Ja, also diese Frau flieht in die Wüste und wird dort 1260 Tage, das bedeutet 3,5 Jahre oder 42 Monate ernährt. Nun, wir hatten in Kapitel 11 schon einmal diese Zahlenangabe, und zwar in Verbindung mit den zwei Zeugen in Jerusalem. Können wir das kurz aufschlagen, Kapitel 11, Vers 2 und 3. Da wird der dritte Tempel in Jerusalem beschrieben, in den Versen 1 und 2. Und dann liest jemand uns bitte vor, Vers 2.
Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch begleitet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen.
Jawohl. Also diese zwei Zeugen werden 1260 Tage weissagen. Und das sind genau eben 3,5 Jahre. Und zwar 3,5 Jahre zu Monaten von 30 Tagen. Also daraus folgt, die prophetischen Jahre der Bibel sind Jahre von 360 Tagen. Das ist das Mittel zwischen Mondjahr, ca. 354 Tage, und Sonnenjahr, ca. 365 Tage. Der biblische Kalender, oder biblisch-jüdische Kalender, ist eine Mischung von Mond- und Sonnenjahr. Nämlich die Monate, die sind grundsätzlich geregelt nach dem Stand des Mondes. Der Monat beginnt eben mit dem Neumond. Wenn die erste Sichel nach dem Leermond erscheint, das ist der Neumond. Der Leermond und Neumond ist nicht das Gleiche. Der Neumond, das ist das Zeichen für den neuen Monat. Aber das biblische Jahr ist eben nicht ein Mondjahr wie im Islam. Im Islam, da rechnet man streng mit einem Mondjahr, und das ist auch eigentlich sehr folgerichtig, denn Allah im Islam hat ja das Symbol des Mondes. Ja, und du sagst schon mehr, als was ich gesagt habe, ja, aber das sind so Hinweise, die man da bekommt. Und dadurch, dass eben das Mondjahr kürzer ist als das Sonnenjahr, kommt es, dass mit der Zeit eben die Monate durch das Sonnenjahr kreisen. Darum kann der Monat Ramadan, der Monat, der daran erinnert, wann der Koran zum ersten Mal Mohammed geoffenbart worden war, dieser Monat kann mal in gewissen Jahren im Sommer sein. Und dann ist das Fasten für die Muslime auch sehr, sehr schwierig. Und es kann aber auch dann zu anderen Jahren im Winter sein. Dann ist es einfacher. Aber das kreist. Aber das darf beim biblischen Kalender nicht so sein, denn insbesondere die Feste Passa, Shavuot, das Wochenfest, oder Pfingstfest, das ist alles das Gleiche, und das Laubhüttenfest, das sind Feste, die hängen zusammen direkt mit der Landwirtschaft. Denn während des Passafestes muss die Gerstenernte eingebracht werden. Am Tag nach dem Schabbat. Also immer am Sonntag in dieser Woche. Nach 3. Mose 23. Und die Gerstenernte, die kann man nicht mal im Herbst machen. Ja? Das geht eben nur da im Frühjahr. Und im Zusammenhang mit dem Pfingstfest, das ist 50 Tage, denn das heißt Pfingsten. Das Wort Pfingsten ist eigentlich aus dem Griechischen. Das ist eine Abwandlung von Pentekoste. Der 50. Tag nach dem Erstlingsfest während der Passawoche. Dann wird zum ersten Mal die Weizenernte eingenommen. In Israel ist das halt ein bisschen früher als bei uns, in der Schweiz und in Deutschland. Und darum heißt das dieses Fest auch Shavuot-Wochen, weil man zählt 7 Wochen. Es gibt 49 Tage und dann der Tag danach, der 50. Tag, übrigens wieder ein Sonntag. Das ist dann eben das Pfingstfest. Und das hängt direkt zusammen mit der Weizenernte. Und weiter vom Laubhüttenfest wird ausdrücklich gesagt in 5. Mose 16, das wird gefeiert, nachdem man die Weinernte und die Olivenernte eingebracht hat. Und das ist eben natürlich fix im Herbst. Und so darf eben darf das Mondjahr nicht einfach irgendwie kreisen, die Monate dürfen nicht kreisen, sondern die müssen fixiert werden nach dem Sonnenjahr. Und das wurde allerdings in der Geschichte mit unterschiedlichen Methoden immer wieder mit einem Schaltmonat korrigiert. Man hat 12 Monate, der 12. Monat ist Adar. Und dann eben alle paar Jahre muss man wenigstens einen W-Adar und Adar, das ist der Schaltmonat, einschalten, um dann wieder zum Sonnenjahr zu korrigieren. Man sieht das mit dem 13. Monatslohn, das ist nicht eine Neuerfindung. Kann man alles schon biblisch begründen. Ja, und ja, das war jetzt nur ein Spaß. Aber eben so ist das Jahr eine Mischung von Sonnenjahr und Mondjahr. Und wenn es um Prophetie geht, dass dann eben auch über größere Zeiten hinweg gehen soll, dann eignet sich eben dafür die Berechnung das Mittelmaß, das Mond-Sonnenjahr mit 360 Tagen. Das ist das prophetische Jahr. Darum hier 1260 Tage entspricht 3,5 Jahren. Und wenn man sich erinnern mag, wir haben damals bei der Behandlung von Kapitel 11 gesehen, dass das die ersten 3,5 Jahre sind von der 70. Jahrwoche Daniels. Ich glaube, wir haben das schon früher behandelt. 69 Jahrwochen von Daniel, aus Daniel 9, die haben sich schon längst erfüllt, bis auf das Kommen des Herrn Jesus an Palmsonntag. Und dann hat die prophetische Uhr gestoppt. Jetzt bleibt noch die 70. Jahrwoche von Daniel. Das ist eben eine Jahrwoche, das heißt eine Einheit von nicht 7 Tagen, sondern von 7 Jahren. Die bleibt noch übrig. Und die ist prophetisch platziert, eben unmittelbar vor der Wiederkunft von Jesus Christus als König und Richter der Welt. Die 7 letzten Jahre. Und die sind zweigeteilt nach Daniel 9, 27 in 3,5 und 3,5 Jahre. Wobei, die zweiten 3,5 Jahre, das sind die entscheidenden Jahre. Das nennt die Bibel, das nennt der Herr Jesus in Matthäus 24, die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Aber diese zwei Zeugen, die wirken in den ersten 3,5 Jahren. Warum kann man das sagen? Weil Kapitel 11 sagt, sie weissagen 1260 Tage, also genau diese 3,5 prophetischen Jahre, und dann werden sie getötet. Und die liegen da in den Straßen 3,5 Tage. Die ganze Welt freut sich darüber und man schickt sich Geschenke und die ganze Welt sieht die da in den Straßen von Jerusalem tot am Boden liegen. Wir haben das damals schon besprochen, das konnte man sich früher nicht so vorstellen, wie alle Nationen so 2 Tote in den Gassen von Jerusalem sehen sollen, aber heute haben wir damit jetzt schon gar kein Problem mehr. Mit dem Fernseher war das schon klar und mit Internet ist es noch klarer. Also, 3,5 Tage und dann werden sie auferweckt und gehen in den Himmel. Nochmals eine Entrückung. Ja, also zu unserer Sammlung von Entrückungen in der Bibel haben wir jetzt noch eine dazu. Jetzt ist es also so, der Herr Jesus kommt ja genau am Ende der zweiten 3,5 Jahren, also nach 1260 Tagen. Aber das, das können darum gar nicht die zweiten 3,5 Jahre sein. Denn die 3,5 Jahre sind vorbei, die liegen da tot in den Straßen und die ganze Welt freut sich darüber. Ja, wo ist die Wiederkunft Christi? Das ist eben nicht die zweiten 3,5 Jahre, das sind die ersten 3,5 Jahre. Da kann sich die Welt freuen, Jesus Christus kommt, aber erst nach den zweiten 3,5 Jahren. Und das heißt am Ende der großen Drangsalszeit. Und diese 3,5 Jahre, das sind jetzt diese 1260 Tage aus Kapitel 12, Vers 6. Lies das nochmals jemand vor. Kapitel 12, Vers 6.
Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage.
Ja, und nun ist es so, wir haben ja schon früher gesehen, Kapitel 7, nach der Entrückung der Gemeinde wird in Israel eine Erweckung stattfinden, 144.000 Israeliten bekehren sich abstammungsmäßig aus allen 12 Stämmen. Die werden von Gott in besonderer Weise gekennzeichnet, die werden versiegelt. Und in diesen ersten 3,5 Jahren nach der Entrückung werden die evangelisieren. Und zwar steht in Matthäus 10, da spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern, die damals übrigens noch gar nicht zur Gemeinde gehörten. Die Gemeinde entstand ja erst später an Pfingsten. Aber das waren jüdische, messiasgläubige Menschen. Und der Herr Jesus sagt ihnen in Matthäus 10, liest uns jemand vor, Verse 22 bis 23. Jawohl. Also die werden Stadt um Stadt in Israel evangelisieren. Aber dieses ganze Evangelisationsprogramm wird nicht zum Abschluss kommen, bis der Jesus als Richter der Welt kommt. Übrigens ein Tipp, immer dann, wenn in der Bibel gesprochen wird von dem Kommen des Sohnes des Menschen, dann ist nicht die Entrückung der Gemeinde gemeint, sondern sein Kommen als Richter der Welt. Denn das ist immer eine Anspielung auf Daniel 7, Vers 13 und 14, wo der Prophet in der Vision sieht, wie der Sohn des Menschen mit den Wolken des Himmels kommen wird, um dann die ganze Welt als sein Reich in Besitz zu nehmen. Also Daniel 7, 13 und 14, das ist die Stelle im Alten Testament, die spricht von dem Kommen des Sohnes des Menschen als König der Welt. Das ist nicht die Entrückung. Und immer im Neuen Testament, wenn gesprochen wird von dem Kommen des Sohnes des Menschen, dann ist dieses Kommen gemeint, nicht für die Gemeinde. Und der Herr sagt also, ihr werdet nicht fertig werden, bis der Menschensohn gekommen sein wird. Aber die werden evangelisieren. Das haben wir in den vergangenen Bibelklassen ausführlicher schon gesehen. Und dann kommt aber der entscheidende Moment. Nach 3,5 Jahren, von diesen letzten 7 Jahren, nach 3,5 Jahren geschieht etwas Schlimmes. Matthäus 24 müssen wir nochmals aufschlagen. Das ist auch ein bisschen Repetition, aber es ist so, dass man manchmal Dinge 6-7 Mal hören muss, bis man sie wirklich checkt. Das ist normal. Matthäus 24, Vers 15. Oder schon Vers 14, bitte.
Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden. Alle Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel
es liest, beachte es, dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Oberkleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfinde, noch am Sabbat. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden.
Ja, also Gott wird diese Zeit verkürzen, dass diese Drangsal nicht länger dauern darf als 1260 Tage. Das ist genau festgelegt im Ratschluss Gottes. Es wird kein Tag länger gehen. Gott hat das auf diese Zeit verkürzt. Würde diese Zeit länger gehen, so wie der Zweite Weltkrieg länger dauerte als 1260 Tage, dann würde die ganze Menschheit umkommen. Das bedeutet nämlich, so würde kein Fleisch gerettet werden. Das ist nicht dasselbe wie keine Seele gerettet werden. Kein Fleisch gerettet werden bedeutet, kein Mensch würde überleben. Aber eben Gott hat das verkürzt, oder beziehungsweise wird diese Tage verkürzen um der Auserwählten willen. Das heißt, die Wiederkunft Christi wird auch dazu dienen, damit die Menschheit vor der Selbstzerstörung bewahrt bleibt. Aber wie beginnt diese Drangsal? Die beginnt mit einem Zeichen, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. In Daniel 9, Vers 27 wird von diesem Gräuel gesprochen. In Daniel 9, 27 wird gesagt, dass der kommende Diktator des widerstandenen Römischen Reiches, das heißt heute EU, die können den Namen noch in der Zukunft noch ein bisschen ändern, das spielt keine Rolle. Wir haben früher auch ein bisschen anders geheißen, ja. Und dann kam eben die EU, die Europäische Union. Aber eben der kommende Diktator dieses Reiches wird mit Israel nach der Entrückung der Gemeinde einen Bund schließen für 7 Jahre. Und nach 3,5 Jahren wird er veranlassen, dass die Opfer im dritten Tempel zu Jerusalem gestoppt werden. Und zwar so, dass der Antichrist, sein Freund in Israel, der als falscher Messias in dieser Zeit auftreten wird, sein Freund wird ein Götzenbild aufstellen, das sprechen kann. Dieses Götzenbild werden wir genauer untersuchen, wenn wir zu Kapitel 13 kommen. Und dadurch wird der dritte Tempel, der ja jetzt in Israel vorbereitet wird, wird verunreinigt werden, so dass der Überrest, die 144.000, auch gar nicht mehr opfern können. Aber das wird für sie das Signal sein, die werden das Neue Testament lesen und die werden wissen, oh, jetzt müssen wir fliehen. Denn das ist das Signal für die große Drangsal. Der Herr sagt also, wenn sie das sehen an heiligem Ort, das heißt auf dem Tempelplatz in Jerusalem, dann müssen sie, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Übrigens, Matthäus fügt hier noch in Klammer hinzu im Text, wer es liest, beachte es. Das ist so dringend wichtig, dieser Aufruf. Die müssen also sofort fliehen. Keine Verzögerung mehr. Wer auf dem Dach ist, darf nicht mehr ins Haus gehen, um irgendwelche Sachen zu holen. Hat man keine Zeit mehr dafür. Und wer auf dem Feld ist, der kann nicht noch schnell nach Hause gehen, um irgend noch ein Kleid zu holen. Nein, da muss man bereit sein. Sofort weg. Und wehe aber den Schwangeren und den Säugenden. Für Schwangere ist eine solche Flucht und auch für säugende Mütter eine ganz, ganz schwierige Sache. Also darum sagt der Herr, wehe. Und schließlich, sie müssen beten, dass dieses Fluchtereignis nicht in den Winter fällt. Denn wenn da die Berge, auf die sie fliehen müssen, auch noch Schnee haben, das ist ganz schwierig. Das hatten wir im Golfkrieg 1991 gesehen, im Zusammenhang mit der Flucht der Kurden auf die Schneeberge in Nordirak. Das war ja ganz dramatisch. Also die es noch in Erinnerung haben. Also ich habe das noch ganz lebendig vor mir, wie das war. Und das war eben für die Schwangeren und Säuglinge sehr, sehr schwierig. Ja, und so sagt der Herr, betet, dass die Flucht nicht auf den Winter fällt. Da muss der Überrest schon vorher beten. Nicht erst, wenn das Zeichen da ist, ja? Und nicht auf den Sabbat fällt. Ja, am Schabbat ist man auf dem Feld. Und jetzt kann man nicht mal nach Hause gehen, um das Auto zu holen. Da muss man natürlich mit Eget, mit dem israelischen Bus, fliehen. Der fährt am Schabbat nicht. Also, darum ist es auch wichtig, dass eben das nicht auf den Schabbat fällt, sodass man eben noch mit den Verkehrsmitteln sofort wegkommt. Die müssen also auf die Berge fliehen und dann kommt die große Drangsal. Und das haben wir auch schon in früheren Bibelklassen gesehen. Die große Drangsal wird beginnen mit diesem tödlichen Schlag von Großsyrien, Irak gegen Israel. Israel wird von Norden her überrannt werden, sodass schließlich ein Drittel der Bevölkerung dabei ums Leben kommt. Zwei Drittel. Sacharja 13, 8. Ein Drittel überlebt dann noch. Aber der Überrest selber, der wird also fliehen, bevor das Ereignis kommt. Und darum, dieser Feind, der König des Nordens, wird er genannt in Daniel, der Assyrer in Jesaja, der gleicht eigentlich wie ein Ei dem anderen, wenn man das vergleicht mit dem, was sich durch den IS heute entwickelt. Aber eben, der Überrest wird wissen, bevor der Schlag kommt, geschieht das mit der Verunreinigung des dritten Tempels in Jerusalem. Und dann werden sie fliehen auf die Berge. Und nun erfahren wir aus Jesaja 16, wo die schließlich hingehen. Jesaja 16, da kommt es ein bisschen drauf an, dass es gut übersetzt ist. Ich lese mal vor aus meiner Übersetzung. 16,3. Schaffe Rat. Gott spricht. Schaffe Rat. Triff Entscheidung. Mache der Nacht gleich deinen Schatten am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen. Den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass gut übersetzt ist. Sei, Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Also Gott spricht hier in diesen Versen zu Moab und Moab soll die Flüchtlinge Gottes, meine Flüchtlinge, also meine Vertriebenen werden sie genannt, Vers 4, die sollen sie aufnehmen. Moab soll ein Schutz sein vor dem Verwüster. Und es ist ganz interessant, der Begriff der Verwüster ist auch wieder ein typischer Ausdruck in der Prophetie für den Assyrer, den König des Nordens, der von Norden her Israel überrennen wird. Und auch gerade in Daniel 9, wo es heißt, eben der kommende Diktator wird einen Bund schließen für 7 Jahre, nach 3,5 Jahren werden Schlachtopfer und Speisopfer gestoppt werden, durch das Götzenbild, und dann heißt es, dass dann ein Verwüster kommt, bis er alles kaputt gemacht hat. Dieser Verwüster, das ist der König des Nordens, Syrien, Nordirak. Also das, was mit dem IS aufgebaut wird. Aber Moab soll die Vertriebenen Gottes aufnehmen. Ihnen ein Schutz sein vor dem Verwüster. Aber das ist nur für eine Zeit, denn Gott sagt weiter, denn der Bedrücker hat ein Ende. Die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen, in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Wer ist dieser Mann auf dem Thron im Zelt Davids? Das ist der Herr Jesus. Jesus Christus, wenn er kommen wird als König der Welt, nach 3,5 Jahren Drangsal, da kommt er. Dann wird der Bedrücker ein Ende haben. Der König des Nordens wird nach Daniel 11, 40 bis 45 am Schluss noch Jerusalem nochmals in die Knute nehmen. Aber dann kommt der Herr Jesus auf dem Ölberg nach Sacharja 14 und wird all diese Heere vernichten. Und dann wird er seinen Thron, den Thron des Königtums von David in Jerusalem aufrichten. Aber eben, wenn dieser Bedrücker kommt, dieser Verwüster, dann muss Moab die Vertriebenen aufnehmen. Und jetzt Frage, wo lag Moab in der Geschichte, geografisch? Mittleres Jordanien, ja, noch ein bisschen genauer eingrenzen, ist genau richtig. Westjordanland, nein. Westjordanland ist ja das Gebiet westlich vom Jordan. Das ist also das, was man so landläufig nennt, das von Israel besetzte Gebiet. Ja? Aber Moab ist eben in Jordanien, wie das gesagt worden ist, auf der Ostseite. Jordanien ist Ostjordanland. Bis Ende Totes Meer. Ja. Berg Nebo, das ist so am Nordende des Toten Meeres und runter bis zum Toten Meer, auf der jordanischen Seite. Das war biblisch das Land Moab. Südlich davon liegt, gerade anschließend an Moab, in Jordanien, Edom. Das sind diese roten Berge, die man so schön sieht, wenn man mit dem Auto vom Toten Meer her durch die Negev-Wüste nach Elat hinunterfährt. Dann sieht man da die ganze Bergkette, die Bergkette von Edom. Und nördlich von Moab, Ammon, und die Hauptstadt Amman liegt genau in diesem Gebiet. Die hat noch den Namen behalten von eben dieser Stadt Ammon Rappa, das war diese wichtige Stadt der Ammoniter, da im nördlichen Teil von Jordanien. Und das ist nützlich, dass man sich das merkt, weil in der Prophetie kommen diese Völkernamen immer wieder vor. Eben nicht nur in der biblischen Geschichte. Da ist es schon nützlich, wenn man weiß, wo ungefähr, wo ist Ammon, wo ist Moab, wo ist Edom. Aber eben auch für die Prophetie, denn das wird immer wieder erwähnt. Ammon, Moab und Edom. Jetzt hier zum Beispiel Moab. Und der Überrest wird also hinüberfliehen, jenseits des Toten Meeres, nach Jordanien. Und was wird dort geschehen? Sie werden versteckt werden. Gott sagt zu Moab, sie sollen die Vertriebenen verbergen. Sie sollen der Nacht gleich machen, den Schatten am hellen Mittag. Also wenn die da rüberkommen, die sollen so versteckt werden, wie wenn alles Nacht wäre. Und wer macht das? Das sind Araber, die in dieser Zeit das machen werden. Das ist ein ganz schönes Thema, das zu sehen. Das wird sich also so ähnlich wiederholen wie damals im Zweiten Weltkrieg, als verschiedene Deutsche, Holländer, Franzosen, Juden durch die ganze Zeit der Not hindurchgebracht haben. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Denn wehe, wenn die Nazis das entdeckt haben. Aber so wurden viele, viele Juden eben auf diese Art versteckt. Und das werden Araber machen. Und sie werden sie ernähren 3,5 Jahre. Und das braucht schon ein bisschen. Können wir mal ausrechnen, wie viele Nahrungsmittel das ausmacht. 1360 Tage, 144.000 Leute durchbringen. Das ist ja nicht ganz schlecht, nicht gerade schlecht, ja? Und das Eindrückliche ist, in Offenbarung 12, 6 wird das nur so angedeutet, Und die Frau floh in die Wüste, wo selbst sie eine von Gott bereitete Stätte hat, auf dass man sie daselbst ernähre. 1260 Tage. Mann. So unpersönlich, das ist Moab. Also diese Araber dort. Und wenn wir jetzt auch schon, man sieht, das kommt nicht nur in der Bibel vor, sondern auch in der Bibelklasse, da machen wir jetzt ein Flash-Forward. Wenn der Herr Jesus dann gekommen ist und auf seinem Thron sitzt, Matthäus 25, Vers 31, könnte uns das jemand vorlesen? Vielleicht gerade am Mikrofon. Es ist so, die Leute, die die Aufnahme hören, und ich merke immer mehr, das sind ziemlich viele, die das machen über Internet, die hören das dann viel besser. Besonders wenn sie unterwegs sind im Auto, dann da wurde mir gesagt, ja, können Sie nicht die Bibel hervornehmen. Und dann hören sie nicht, was gelesen wird, und sie wissen die Stelle nicht auswendig. Die zu Hause, die können dann die Bibel aufschlagen, aber darum, gerade für größere Abschnitte wäre es nützlich, wenn man das Mikrofon benutzt. Wer darf ich bitten? 31 bis 46.
Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm...
Ja, Moment, ich unterbreche kurz. Sieht man wieder, der Sohn des Menschen kommt. Und zwar eben als Richter, wie wir gleich sehen werden. Bitte.
Dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen.
Ja, also dieser Thron der Herrlichkeit entspricht in Jesaja 16, Vers 5. Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden. Weiter.
Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das bei euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete, und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich auf. Nackt, und ihr begleitetet mich. Ich war krank, und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis, und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf, oder nackt und begleiteten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan.
Ja, also der König, bleib nur noch, sagt, dieser einen Gruppe, sie hätten ihm zu essen gegeben. Sie sind erstaunt. Haben wir nie. Ihr habt mich als Fremdling aufgenommen. Haben wir doch nie so erlebt. Ihr habt mich bekleidet. Haben wir auch nie so erlebt. Und das wird gerade für diese Moabiter dann zutreffen. Man muss diesen Text nicht auf dieses Ereignis beschränken. Nicht wahr? Das umfasst mehr. Aber gerade im Zusammenhang mit diesem Ereignis wird das eine hervorragende Rolle spielen. Und der Herr wird sagen, was ihr einem meiner geringsten Brüder, eben dem Überrest Israels getan habt, das habt ihr mir getan. In Matthäus 10 haben wir diese Stelle, wie der Herr dem Überrest sagt, ihr werdet nicht fertig werden mit den Städten Israels, bis ich komme. Aber er sagt dort auch, ihr werdet von allen Nationen gehasst werden. Aber die Moabiter nehmen sie auf. Und der Herr sagt, das habt ihr im Glauben mir getan. Sie werden nicht durch Werke gerechtfertigt, aber ihre Werke zeigen, dass sie echt zum Glauben gekommen sind. Und so wird Gott also auch aus Moab eine große Ernte haben von Menschen, die umkehren. Genauso wie Jesaja 19 sagt, dass in dieser Zeit viele Ägypter den Herrn erkennen werden. Also das sind Stellen im Blick auf Rettung, gerade in den heute islamischen Ländern, die sehr, sehr eindrücklich sind. Ja, und dann kommt die andere Seite.
Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte, und ihr gab mir nicht zu essen, mich dürstete, und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf, nackt, und ihr begleitetet mich nicht, krank und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben.
Ja, danke. Das ist dann die andere Seite. Die sagen: Ja, wir haben dich ja nie gesehen so. Wir haben ja gar nicht Gelegenheit gehabt, dich als Fremdling aufzunehmen. Was ihr meinen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und diese Stelle zeigt eben, der wahre Glaube zeigt sich eben auch in ganz praktischen Dingen. Und da muss man nicht eben auch die Theorie entwickeln, die Christen müssen die Welt verändern und die müssten den Welthunger bekämpfen. Aber das wussten die Missionare schon immer. Man kann nicht in diese Länder gehen, wo Menschen hungrig sind und man gibt ihnen nicht zu essen. Und wo Leute zu wenig Kleider haben und man bringt ihnen nicht Kleidersäcke. Das ist ganz klar. Obwohl das nicht der Kernauftrag des Evangeliums ist. Aber das gehört dazu. Und der Glaube zeigt sich eben auch darin. Und wenn wir schon bei dieser Stelle sind, die einen, die hier gerichtet werden, gehen schließlich in die ewige Pein. Und es gibt ja Irrlehrer, die sagen, die Hölle ist nicht ewig, sondern nur aionisch für eine gewisse Zeit. Aber hier steht übrigens nicht Aion, sondern Aionios. Aion kann bedeuten in der Bibel Zeitalter oder Ewigkeit, je nach Zusammenhang. Das Wort selber ist in sich nicht eindeutig. Aber Aionios, das ist ein Adjektiv, das 70 Mal im Neuen Testament vorkommt etwa, das ist immer ewig im absoluten Sinn. Und hier kann man mit wenig Logik das auch gleich merken. Diese gehen in die ewige Pein und die in das ewige Leben. Und das ist auch Aionios. Also da haben wir, was man in der Sprachwissenschaft nennt, eine Opposition. Wenn Begriffe ganz klare Gegensatzpaare sind. Also der Gegensatz zur ewigen Pein ist das ewige Leben. Wenn die ewige Pein nur ein Zeitalter ist, oh, wehe uns. Dann ist das ewige Leben auch nur eine Zeit. Das ist die Logik. Aber es ist so, dass die Pein absolut ewig ist. Und darum gibt es eine Möglichkeit, wie man ausdrücken kann, absolut ewig, sogar mit dem zweideutigen Wort Aion. Und zwar entsprechend dem Hebräischen, dort hat man das gleiche Problem. Wenn man sagt Olam, das heißt Ewigkeit, oder Zeitalter, kann sogar ein Menschenalter sein, von sagen wir 70 Jahren, kann auch Olam sein. Aber in jeder Sprache hat man die Möglichkeit, alles auszudrücken. Aber es sind nicht immer die gleichen Mittel. Auf Hebräisch sagt man in dem Fall Leolmei Olamim, in die Zeitalter der Zeitalter. Und das finden wir im Neuen Testament genau gleich konstruiert auf Griechisch mit Aion. Eis Aionas, ton Aionon. In die Zeitalter der Zeitalter. Und dann heißt es absolut ewig. Wir können dazu gleich vorwegnehmen in der Offenbarung. Schlagen wir auf Offenbarung. Vers 11, da waren wir noch nicht, aber da kommen wir dann später hin, machen wir hier auch schon wieder einen Vorausgriff. Wer liest uns 14, Vers 11 vor?
Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die ja. das Tier und sein Wild anbeten.
Danke. Also, der Rauch ihrer Qual steigt auf, wörtlich in die Zeitalter der Zeitalter. Eis aionas ton aionon. Und das ist der Ausdruck, um zu sagen, absolut ewig. Da gibt es keinen Zweifel, so drückt man es eindeutig aus. Und wenn jemand sagt, das stimmt nicht, dann hat er sich gerade disqualifiziert, dass er eben sprachwissenschaftlich eben nicht kompetent ist. Wenn man das sagt, das stimme nicht, dann ist man darin ganz klar unkompetent. Denn das ist immer ohne Ausnahme so, dass es dann absolut ewig bedeutet. Ja, es ist fast 4 Uhr, machen wir jetzt Pause. Gerade am Ende des ersten Teils kam die Frage, wie steht das mit den zeitlichen Verhältnissen in Daniel 12? Schlagen wir kurz auf, ganz am Schluss des Daniel-Buches. Da finden wir Zeitverhältnisse, die über diese 1260 Tage hinausgehen. Darf ich jemanden bitten, uns Daniel 12, Verse 10 bis 13 vorzulesen?
Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen. Und von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den verwüstenden Gräuel einzusetzen, sind es 1290 Tage. Glücklich, wer ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin auf das Ende zu und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage.
Ja, also hier geht es auch um die Endzeit. Vers 9 spricht noch davon, gehe hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes, bis zur Endzeit. Und dann wird erklärt, eben wie es solche gibt, die umkehren und ihr Leben in Ordnung bringen vor Gott. Das sind die, die sich reinigen, weismachen und läutern. Und es gibt solche, die hören nicht auf Gottes Botschaft. Die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und diese Gottlosen werden auch diese prophetischen Dinge nicht verstehen. Das ist ihnen verschlossen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Die Verständigen, das meint ganz besonders den gläubigen Überrest. Ja, ich höre es gerade auf Hebräisch, sagt jemand, die Maskilim, das ist das Wort. Die Maskilim, das heißt die Verständigen. Zweitens, das gleiche Wort heißt die verständig Handelnden. Und das gleiche Wort bedeutet aber auch die verständig Machenden. Also, sie sind verständig. Aber sie leben auch verständig. Das ist nicht ein Widerspruch zwischen Wissen und Tun. Die wenden das Wissen auch an im Leben. Darum die verständig Handelnden. Aber sie unterweisen auch andere. Darum heißt eben Maskilim auch die verständig Machenden. Und die werden ja eben in den ersten 3,5 Jahren werden die evangelisieren in Israel von Stadt zu Stadt. Und dann kommt eben der Moment, wo das beständige Opfer abgeschafft wird durch dieses Götzenbild des Antichristen. Das ist da gemeint in Vers 11. Von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel, das ist das Götzenbild des Antichristen, aufzustellen, sind 1290 Tage. Nun, das ist 30 Tage mehr, als was wir in Offenbarung 12 gefunden haben. Es ist so, also das Götzenbild auf den Tempelplatz wird dazu führen, dass der Tempeldienst, der Opferdienst sofort gestoppt werden muss. Ganz nach Daniel 9, Vers 27, ich lese das mal gerade vor. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Er ist hier der kommende Fürst aus dem Römischen Reich, der kommende Diktator. Er wird einen Sicherheitsbund mit Israel und dem Antichristen schließen. Die vielen, das ist im Buch Daniel immer die Masse des jüdischen Volkes. Für eine Jahrwoche, das heißt also für 7 Jahre. Und dann heißt es, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Die Hälfte von 7 Jahren, die Hälfte der Jahrwoche, 3,5 Jahre. Da werden die Opfer gestoppt, und zwar eben durch diesen Gräuel. Und dann heißt es weiter, und wegen der Beschirmung der Gräuel. Der Ausdruck im Hebräischen ist ziemlich schwierig. Darum, man muss nicht überrascht sein, dass es in manchen Übersetzungen etwas abweicht. Aber ganz wörtlich, die alte Elberfelder, die hat das so gut getroffen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel. Die Masse in Israel wird sagen, das ist schon gut, was der Antichrist macht. Die werden diesen Gräuel beschirmen. Schützen, quasi wie die Flügel darüber halten. Und weil sie das akzeptieren und sogar als gut hinstellen, beschirmen, wird ein Verwüster kommen. Das ist jetzt eben wieder der Verwüster aus dem Norden, der Israel überrennen wird. Und zwar heißt es, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Also ist klar, diese Verwüstung, die dauert 3,5 Jahre. Aber jetzt spricht Daniel 12 von dem Moment an, wo das beständige Opfer abgeschafft wird, sind 1290 Tage. Was ist denn damit gemeint? Genau nach 1260 Tagen wird der Herr zurückkehren. Und dann wird es noch 30 Tage dauern, bis der verunreinigte dritte Tempel wieder gereinigt wird. Und die Opfer wieder eingesetzt werden. Also 30 Tage nach der Wiederkunft Christi wird der dritte Tempel bereits den Opferdienst wieder aufnehmen. Das ist gemeint mit diesen 30 zusätzlichen Tagen. Aber das ist nicht alles. Es geht sogar noch weiter. Glückselig, der, welcher hart und 1335 Tage erreicht. Das ist ja noch mehr, das sind nochmals 45 Tage dazu. Also hier haben wir eine Zugabe von insgesamt 75 Tagen. Und da muss man also immer noch harren. Der Herr ist zwar schon zurück als König der Welt, aber man muss nicht meinen, jetzt beginnt unmittelbar das tausendjährige Friedensreich. Der Herr wird in verschiedenen Phasen verschiedene Feinde vernichten. Darum lesen wir von der Schlacht von Harmagedon. Da kommen wir erst bei Kapitel 16 drauf. Und die Schlacht von Harmagedon, die findet statt in Harmagedon, das ist die große Ebene in Nordisrael. Aber in Sacharja 14 lesen wir, der Herr wird auf dem Ölberg kommen und diese Armeen dort schlagen. Ja, aber das ist in Judäa, das ist nicht in Galiläa. Das sind viele Kilometer dazwischen, zwischen Harmagedon und dem Ölberg bei Jerusalem. Das ist wieder eine andere Phase. Und in Jesaja 63 lesen wir, wer ist dieser, der von Edom herkommt, in hochrotem Kleid und dort die Völker im Zorn zertritt. Edom, jetzt wissen wir, was das ist. Das ist Südjordanien, also südlich von Moab. Dort werden Völker sich versammeln und der Herr wird diese Völker dort vernichten. Das Buch Obadja spricht besonders über diese Schlacht auch. Oder Habakkuk 3. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Da sieht der Überrest, wie der Herr Jesus da von Edom und eben Paran, das ist auch dort unten, in der Negev-Wüste, gerade neben Edom, wie er dann von dort her kommt und den Überrest in Jerusalem befreien wird. Also das geschieht alles in verschiedenen Phasen, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen. Dann kommt auch noch in Jesaja 19, der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Die Wiederkunft Christi in Ägypten, hat man schon mal was darüber gehört? Oder nur von Harmagedon? Das sind alles verschiedene Phasen und das wird alles in diese 75 Tage hineinfallen. Und dann kann man sagen, glückselig wer hart und 1335 Tage erreicht. Aber allein die Tatsache, dass der Herr nach 1260 Tagen da ist, dann ist eigentlich Israel in Sicherheit. Aber man muss immer noch harren, bis dann die erste Beruhigung kommt. Und das, was wir gelesen haben in Matthäus 25, 31, das kommt danach, nachher. Da sitzt der Herr auf einem Thron und versammelt die Völker und wird sie richten. Und alle Völker werden versammelt werden in Jerusalem. Und das wird auch nicht so ruckzuck, zack, zack gehen, nicht wahr? Bis die Thailänder drankommen. Ja, und die Argentinier. Und also das wird auch in einem Prozess wird das geschehen. Joel 4 sagt, dass der Herr im Tal Josaphat, das ist das Kidron-Tal, dort wird er sitzen und die Völker ringsum richten. Das ist nicht die Schlacht, wenn er kommt auf dem Ölberg, das ist dann nachher. Da sitzt er auf dem Thron und die werden vor dem Gerichtsthron versammelt. Das ist das Gericht der Lebendigen vor dem tausendjährigen Reich. Und das muss man übrigens unterscheiden von dem Gericht der Toten nach dem tausendjährigen Reich, wenn die Toten auferstehen und dann vor dem großen weißen Thron, Offenbarung 20, das kommt alles noch später, machen wir wieder Flash Forward, werden die dann gerichtet werden. Also das muss man sich so vorstellen. Zuerst in mehreren Schlachten wird der Herr Jesus wie der König David alle Feinde vernichten. Und dann kam die Zeit von König Salomo. Friede. Alles beruhigt. Und Salomo war dann dieser weise Richter, der dann auf seinem Gerichtsthron entschieden hat, so und so ist recht. Also der Herr hat zuerst eine Davidsregierung und dann kommt seine Salomo-Regierung. Und damit auch das Friedensreich. Ja, ist das eine Antwort? Soweit. Gut, jetzt gehen wir weiter. Offenbarung 12, Vers 7, da haben wir gesehen, entsteht ein Kampf. Wo?
Im Himmel.
Im Himmel. Im Himmel wird gekriegt. Das ist eine Überraschung, nicht wahr? Aber wir erleben viele Überraschungen beim Bibellesen, die eben nicht so mit den menschlichen Ideen übereinstimmen. Es gibt auch Leute, die denken, im Himmel kann keiner weinen. Und wir haben ganz klar schon in Offenbarung 5 gelesen, wie Johannes im Himmel geweint hat, als niemand gefunden wurde, der das Buch mit den sieben Siegeln öffnen konnte. Im Himmel kann man weinen, im Himmel gibt es sogar Krieg. Wer kriegt? Wer führt Krieg?
Michael und seine Engel.
Jawohl, auf der einen Seite und?
Der Drache und seine Engel.
Aha. Nun, zwei Engelarmeen, die kämpfen gegeneinander. Der Drache, das wird ja klar gesagt in Vers 9, das ist der Satan. Der große Drache, die alte Schlange, in Anspielung darauf, dass eben Satan eine Schlange im Garten Eden missbraucht hat, um die ersten Menschen zu verführen. Darum wird er genannt, die alte Schlange. Und dann, welcher Teufel und Satan genannt wird. Und wir haben gesehen, schon in Vers 4, da wird gesagt von diesem Drachen, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Nicht wahr? Der Satan ist ja so entstanden, dass er sein wollte wie Gott. Und das war beim ersten Schöpfungstag. Gott hat die Erde erschaffen. Und zunächst offensichtlich den innersten Teil in Hiob 38, Vers 7 heißt es, alle Söhne Gottes, alle Morgensterne jubelten, als Gott den Eckstein der Erde legte. Der Eckstein ist der Stein beim Häuserbauen, nach dem alles dann ausgerichtet wird. Und der innere Kern der Erde, nach dem werden alle weiteren Hüllen ausgerichtet. Und da haben die gejubelt. Das war: im Anfang schuf Gott den Himmel, das Universum und die Erde. Die haben gejubelt. Und einer dieser Engel wollte sein wie Gott. Und dann wurde er gestürzt. Und darum heißt der zweite Vers: und die Erde war oder wurde Wüstheit und Leere. Und Finsternis lag über der Tiefe. Und tatsächlich kann man Hayeta übersetzen mit Werden. Also, und die Erde wurde wüst und leer, nämlich dadurch, dass der Teufel sein, also dieser Engel, sein wollte wie Gott, da wurde er gestürzt, und zwar auf die Erde. Jesaja 14, Verse 12 und folgende beschreiben, wie dieser Morgenstern auf die Erde geschmettert wurde. Und dadurch wurde die Erde Tohu Wavohu, Wüstheit und Leere, Finsternis. Aber dann lesen wir, der Geist Gottes verhindert weiteres Verderben, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wie ein Adler, der schützend über sein Nest mit den Jungen ist. In 5. Mose 32 wird dieses Wort für Schweben gebraucht, für einen Adler über dem Nest. Das gleiche Wort, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und dann sagt Gott, es werde Licht. In die Finsternis hinein kommt das erste, da kommt das Licht aus der Gegenwart Gottes, und dann wird die Erde zubereitet für die Menschen. Nun, damals hat der Satan einen Drittel der Engel, der Morgensterne, wie sie genannt werden in Hiob 38, Vers 7, mitgerissen auf die Erde. Und das ist der Hinweis hier, Vers 4, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. Und er warf sie auf die Erde. Übrigens, in 1. Johannes 3, Vers 8 steht, der Teufel sündigt von Anfang an. Ja, in 1. Mose 1 lesen wir, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und ich habe gesagt, der Fall Satans kommt dort hinein, in den ersten Schöpfungstag. Und darum sagt 1. Johannes 3, Vers 8, der Teufel sündigt von Anfang an. Das erste Wort der Bibel heißt Bereshit. Im Anfang, ein Wort, Bereshit. Und 1. Johannes 3, Vers 8 sagt, der Teufel sündigt von Anfang an. Auf Hebräisch übersetzt wäre das von Anfang Mereshit. Ja? Bereshit, da hat Gott alles erschaffen, also Himmel und Erde. Mereshit, da sündigt der Teufel. Er hat einen Drittel der ganzen Engelwelt mitgezogen. Und das ist enorm, denn wir haben ja schon früher in Offenbarung 5 gesehen, wo Johannes im Himmel sieht, die Engel, die Gott dienen. Das wären die zwei Drittel. Aber da heißt es, das sind Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Was wäre 10.000 mal 10.000? 100 Millionen, aber es ist in der Mehrzahl. Zehntausende mal Zehntausende, also Hunderte von Millionen. Das gibt so mindestens eine Größenordnung für die Zahl der Dämonen. Das sind die mit Satan gefallenen Engel. Die hat also mitgerissen. Das sind jetzt seine Engel. Aber in Offenbarung 12, Vers 7 sehen wir Michael und seine Engel. Die kämpfen jetzt mit dem Drachen und mit seinen Engeln. Und dieser Michael ist so stark, dass er stärker ist als der Teufel. Das ist eindrücklich. Also der Teufel ist nicht eine Art gegen Gott, wie manche Leute meinen. Es gibt kein gegen Gott, es gibt nur einen Gott. Der Teufel ist ein Geschöpf, ein Engel. Natürlich war er ein mächtiger Engel, denn in Hesekiel 28, Vers 12, dort wird beschrieben, wie er als Cherub vollkommen erschaffen wurde, und zwar als Musikerengel auf dem himmlischen Tempelberg. Und dieser Cherube sind eben ganz mächtige Engel, die den Thron Gottes gewissermaßen verteidigen. Wir haben in Offenbarung 4 und 5 gelesen von diesen vier lebendigen Wesen rund um den Thron her, mit Gesichtern wie ein Löwe, wie ein Stier, wie ein Adler, wie ein Mensch. Das sind immer Cherube, ganz mächtige Engel. So einer war der Satan, aber wir sehen, Michael ist offensichtlich noch stärker als er. Was ist das für ein Engel, Michael? Was wissen wir noch über ihn?
Erzengel.
Erzengel, wo steht das? Ja, fast. Schlagen wir mal auf, Judas Brief. Judas Brief, Vers 9. Ja, wir kommen auf Daniel dann schon zu sprechen. Liest uns jemand vor, Judas 9.
Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen.
Ja, nicht wahr? Es gibt Menschen, die spotten über den Teufel. Dabei sind sie von ihm gebunden. Und da schreibt also Judas über solche, die alles lästern, was sie nicht kennen. Und er sagt, sogar der Erzengel Michael hat nicht über den Teufel gelästert, sondern er hat einfach gesagt, der Herr schelte dich. Er hat das Gott übergeben. Und so haben wir auch kein Recht, irgendwie dumme Sprüche zu machen. Eben auch über die gefallene Engelwelt nicht. Und auch nicht über Menschen. Und auch über Menschen, die uns echt nerven. Wir haben kein Recht, ein lästerndes Urteil zu fällen. Das überlassen wir alles Gott, was das Gericht anbetrifft. Also der Erzengel Michael ist da ein Vorbild. Und er hatte Streit mit dem Teufel. Jetzt da mit Worten, nicht Krieg. Was war das Thema? Mose. Was war dann mit Mose? Streit um den Körper von Mose. Nun, wir lesen ja in 5. Mose 34 etwas ganz Besonderes. Nach der Wüstenwanderung, 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, Mose durfte nicht ins verheißene Land, aber durfte auf den Berg Nebo. Das ist ganz am Nordende des Toten Meeres. Da muss man so die Linie raufziehen, wenn man mal auf Google Earth hingeht, ja? Dann findet man den Nebo dort. Und von dort aus, wenn das Wetter ideal ist, sieht man bis nach Galiläa. Konnte das Land Israel sehen. Aber nachher starb er. Und 5. Mose 34 sagt, dass Gott ihn begraben hat und niemand weiß sein Grab. Dieses Kapitel hat übrigens nicht Mose geschrieben. Das ist das einzige Kapitel in den fünf Büchern Mose, das er nicht geschrieben hat. Die liberalen Theologen, die meinen, er hat nichts geschrieben. Aber wir können Ihnen sagen, also er hat alles geschrieben, außer Kapitel 34. Und das hat nämlich Josua geschrieben. Das wird auch im Judentum so überliefert. Josua beschreibt das und sagt, dass Gott ihn begraben hat. Das ist also, kann man sagen, das großartigste Begräbnis aller Zeiten. Gott begräbt einen Menschen. Und warum hat Gott ihn so begraben, dass niemand weiß, wo er ist? Wie?
Dass kein Götzendienst entsteht.
Ja, genau. Die Muslime haben auf der anderen Seite, im Land Kanaan, einen Ort, ganz in der Nähe von Jericho. Wenn da durch die Wüste hochfährt, gibt es das Grab Mose. Kann man gleich vergessen. Das ist Fantasie. Aber das wäre natürlich für Israel eben eine Katastrophe gewesen. Das Grab wäre sofort ein Pilgerort und damit ein Ort des Götzendienstes geworden. Also, das war ein Interesse von Satan, das Grab bekannt zu geben. Und da hat Michael ihm widerstanden. Das gab Streit um diese Sache. Der Teufel darf das nicht bekannt machen. Und es ist auch nie bekannt geworden. Warum genau Michael? Und jetzt hier wird er genannt Erzengel. Was heißt das Wort Erzengel? Das ist deutsch und trotzdem versteht man es nicht.
Eigentlich der erste Engel.
Ja? Erz heißt erster oder am Anfang oder höchster. Also Erzengel ist ein Engelfürst. Ein Fürst, ein oberster Fürst der Engel. Archangelos, so ist das griechische Wort. Und daraus hat man, aus Arch hat man Erz gemacht. Und aus Angelos Engel. Also Erzengel ist gar nichts Deutsch. Ist alles griechisch. Also, der Erzengel, das heißt einer der obersten Engel. Nun gibt es Leute, die sagen, nein, nicht einer, sondern es gibt nur einen Erzengel. Das ist Michael. Ja, nirgends steht sonst etwas von Erzengeln. Oder habt ihr mal was gefunden von einem anderen Erzengel? Es wird aber nicht gesagt, dass er ein Erzengel ist. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Lukas 1, also Zacharias im Tempel erschien. Aber es gibt eine Stelle in Daniel 10. Darum sage ich, Daniel ist noch wichtig. Daniel 10, da erscheint ein Engel dem Daniel mit 3 Wochen Verspätung. Er war aufgehalten worden von einem Engelfürsten, von Satan. Und darum gab es Verspätung. Also ist schon beruhigend, nicht nur Menschen kommen zu spät, auch Engel können mal zu spät kommen. Aber das macht übrigens klar, dass Engel eben auch an Raum und Zeit gebunden sind. Auch wenn sie sich bewegen können in viel größerem Ausmaß, der Teufel sagt in Jesaja 14, Abvers 12, er will hoch aufsteigen über die Sterne Gottes. Also das spricht von Bewegungen im Kosmos, ja, im Universum. Das ist für uns ein bisschen schwierig. Aber eben, Engel können das, aber sie sind nicht gleichzeitig überall. Nur Gott ist allgegenwärtig. Nur Gott ist Raum und Zeit nicht unterworfen. Das für ihn gilt, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott ist nicht Raum und Zeit unterworfen, Engel aber schon. Sonst könnten sie nicht zu spät kommen. Und das ist auch der Grund, warum der Teufel eben sagt in Hiob 1 auf die Frage Gottes, als er vor dem Thron Gottes erscheint, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde. Also wenn der Teufel in Nordindien ist, dann ist er nicht in Bern und auch nicht in Berlin. Aber wenn er in Berlin ist, oder im Pergamon-Museum, wo man den Thron Satans hat, ja? Der Thron Satans, kennen wir ja diesen Ausdruck aus Offenbarung 2, haben wir damals gesehen. Das ist dieser Hochaltar von Zeus aus Pergamon. Und der wurde ja abtransportiert und gerade in der Nazizeit in Berlin aufgerichtet. Ja gut, also ich wollte ja nur sagen, wenn er in Berlin ist, dann ist er nicht gleichzeitig eben in Singen. Aber er hat natürlich seine Dämonen überall stationiert. Aber es ist wichtig, die Engel sind auch Raum und Zeit unterworfen und darum können sie die Zukunft nicht von sich aus wissen. Nur was Gott mitgeteilt hat. Und darum wissen die Wahrsager nicht, wer WM-Meister wird. Jedes Mal sind die daneben. Alle 4 Jahre daneben. Woher kommt das? Weil der Teufel das auch nicht weiß. Gut, das ist ja nicht wichtig, aber schon das weiß er nicht. Und das zeigt uns eben, der Teufel ist nicht eine Art gegen Gott, sondern ist ein Engel, zwar ein mächtiger Engel, aber bitte, Michael wird ihn besiegen. Und jetzt, wir waren in Daniel 10, und könnte jemand da lesen in Vers, nein, vorher, Vers 13.
Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien.
Ja, oder man kann übersetzen, und ich trug daselbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. Ja, also da sagt dieser Engel Gottes, der zu Daniel kommt, dein Gebet war schon vor 3 Wochen, als du begonnen hast zu beten und zu fasten, erhört worden. Aber eben dieser Engelfürst, der an der Spitze von Persien steht, der hat mir Widerstand geleistet. Und das war ein ganz schwieriger Kampf. Erst als Michael, einer der ersten Fürsten, also gibt es noch andere Erzengel, gekommen ist, da habe ich dann den Sieg davon getragen. Und er sagt dann, jetzt geh ich weg, und dann kommt der Fürst von Griechenland. Vers 20, kann das jemand dazu lesen? Wurde ja auch vorgeschlagen.
Da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich zurückkehren, um mit dem Fürsten von Persien zu kämpfen. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch will ich dir kundtun, was im Buch der Wahrheit verzeichnet ist. Und kein einziger steht mir gegen jene mutig bei, als nur Michael, euer Fürst.
Aha. Jetzt sehen wir, jetzt geht er nochmals, gibt einen Kampf mit diesem finsteren Engelfürsten von Persien. Und man könnte auch sagen Iran. Ah, das lässt die Weltpolitik mit ganz anderen Augen sehen. Das sind nicht nur diese Mullahs und so weiter an der Spitze, sondern das sind gefallene Engelfürsten, die sie dirigieren. Und wenn da wenn der Kerry mit ihnen etwas aushandeln will, da sind andere Mächte noch auf dem Spiel. Also die ganze Weltpolitik ist ein bisschen wie Schach, aber eigentlich viel komplizierter, wie ein Doppelschach. Also man sieht die Figuren da unten, aber oben nochmals ein Schachspiel, ja, in der unsichtbaren Welt. Und das hängt miteinander zusammen. Darum heißt es auch in Epheser 6, Vers 10, wo erklärt wird, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut von uns Christen, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und dort werden sie auch genannt, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Die Kosmokratoren, das heißt Weltbeherrscher dieser Finsternis, also diese finsteren Weltbeherrscher, die sind da am Werk, aber die Engel Gottes wirken auch. Und da ist ein Engel, der steht speziell für Israel. Nämlich Michael, euer Fürst. Oder wie in Daniel 12, Vers 1, da steht, und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, also der große Erzengel, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Also dieser Michael wird gerade in Verbindung mit der großen Drangsalszeit eine wichtige Rolle spielen im Blick auf Israel. Michael, euer Fürst. Ja, da fragt man sich, was ist das für ein Fürst an der Spitze von Helvetia, von der Schweiz, von Deutschland, von Frankreich. Und es kommt natürlich schon darauf an, wie eine Nation eben sich zu Gott stellt. Ja? In der israelischen Verfassung wird Gott ausdrücklich erwähnt. Zwar der Gott der Bibel und glücklicherweise im Moment in der Schweizer Verfassung auch. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Und dann kommt dieser schöne Präambel, der eigentlich die Fundamentalnorm ist. Dass alle weiteren Gesetze des Schweizer Gesetzes sind bezogen auf diese Präambel. Natürlich intellektuelle, gerade Linksintellektuelle sagen, die wollen das eigentlich weghaben. Aber jetzt steht es halt immer noch drin. Die sagen, ja, es steht ja nicht, welcher Gott. Ja, da kann man darunter verstehen Allah, oder man kann irgendeine hinduistische Gottheit darunter verstehen. So einfach geht das nicht. Denn diese Formulierung im Namen Gottes des Allmächtigen, die geht zurück auf den Bundesbrief von 1291. Und dort steht in nomine Domini, im Namen des Herrn. Und Dominus, es heißt nicht einfach Gott, sondern Dominus, das ist im Kirchenlatein, im Latein der lateinischen Bibelübersetzung, der Vulgata, steht das für Yahweh, den Gott der Bibel. Und noch klar, ganz unten im Bundesbrief steht dass das gemacht worden ist. Anno Domini, 1291, im Jahre des Herrn. Und da wird klar gemacht, wer Dominus ist. Also Domini heißt des Herrn. Anno Domini heißt im Jahr des Herrn. 1291, das heißt des Herrn, der 1291 Jahre vorher geboren worden war in Bethlehem. Also mit Dominus ist ganz klar Jesus Christus gemeint. Und darum hat natürlich das schon eine besondere Bedeutung, ob eine Nation sich unter den Gott der Bibel stellt oder wie Haiti, das auch jetzt gerade vor ein paar Jahren nochmals Satan geweiht worden war. Das war übrigens nicht lange vor diesem schrecklichen Erdbeben von 2010 mit 310.000 Toten. Und das wiederum geht zurück schon auf diese Sklaven in Haiti, die haben ja damals so 1790 herum, haben die gegen die Franzosen gekämpft und wollten die Unabhängigkeit kriegen. Und die haben dann versprochen, dass sie dieses Land Satan weihen. Und nachher haben sie die Franzosen wirklich besiegt und haben die Freiheit bekommen. So ist Haiti eben schließlich entstanden als eigene Nation. Das hat alles schon seine Bedeutung. Und es hat eben auch seine Bedeutung, wenn eine solche Präambel nur noch zu einem Spruch verkommt. Ja, dann ist eben nicht mehr der Gott der Bibel, der dieses Land führen kann. Und wenn man ständig ein Gesetz nach dem anderen gegen das Gesetz Gottes aufstellt, dann stellt eine Nation sich automatisch unter eine andere Führung. Und wie ist es mit der deutschen Verfassung? Da gibt es ja auch eine schöne Formulierung. Wisst ihr besser? Kann das jemand zitieren? Wirklich niemand? Ja, so ungefähr im Sinn nach, nicht wörtlich. Aber so ungefähr, ganz schön, oder? Formuliert. Ja, gut, beim Schwur, nicht? Das haben wir in der Schweiz auch, dass man sogar mit drei Fingern schwört, wenn man als Bundesrat gewählt wird. Aber es gibt es auch, dass Atheisten sagen, das mache ich nicht, dieses Ritual. Ganz bewusst sich dagegen. Und mit den drei Fingern bezeugt man wirklich, ich schwöre bei dem Gott der Bibel, nicht irgendeinem Gott. Ja, bitte?
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen.
Ja, schön. Nochmals, im Bewusstsein
seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen.
Ja, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und mit Gott ist natürlich von der deutschen Geschichte her eindeutig bestimmt der Gott der Bibel. Vielen Dank. Also, das ist schon eindrücklich, wenn man diese Dinge sieht. Jetzt haben wir also gesehen, Michael ist einer der ersten Fürsten, aber eben wirklich der stärkste Engel. Und dieser Engel in Daniel 10 sagt, keiner stand mir mutig bei als nur Michael. Und was heißt sein schöner Name, Michael?
Wer ist wie Gott?
Ja. Wer ist wie Gott? Michael. Darum sage ich eben oft, wenn ich Hochdeutsch spreche, nicht Michael, sondern Michael. Nicht, weil ich gerne Schweizer Hochdeutsch spreche, sondern das ist die richtige Aussprache. Wir Schweizer haben einen kleinen Vorteil beim Hebräischen, dass wir das wirklich können. Michael. Wer wie Gott? Und das erinnert eben auch an diese Schlussverse im Buch Micha. Also ich sage jetzt nicht Micha. Micha 7, Vers 19. Wer ist ein Gott wie du, der die Übertretung seines Überrestes übersieht und so weiter? Micha ist die Abkürzung für Michaja. Wer ist wie der Herr, der Ewige? Und Michael, wer ist wie Gott? Also ein Engel, der nicht sein will wie Gott, sondern sein Name drückt aus, keiner, auch der stärkste und mutigste Engel, niemand ist wie Gott. Keiner wie er. Das ist sein Zeugnis. Und sein Kollege, wenn das so sagen darf, Gabriel, ein weiterer Engel, der in der Bibel mit Namen genannt wird, Lukas 1, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Was heißt Gabriel? Ja, das kommt wahrscheinlich vom Arabischen. Gever auf... Ja, auf Hebräisch ist Mann, aber es ist richtig, starker Mann. Ja, darum übersetzt er mit Held Gottes. Starker Mann Gottes. Ah, dann ist er nicht weiblich. Nein. Nein, nicht weiblich. Von weiblichen Engeln liest man nirgends in der Bibel. Das ist wirklich so. Und sie werden genannt die Söhne Gottes in Hiob 1 und in 1. Mose 6. Ja, also das ist jetzt einfach so. Aber ich meine, um die Frauen zu trösten, im Schöpfungsbericht sehen wir, wie alles erschaffen wird und Gott sagt immer wieder, wie es gut war, 6-mal. Aber erst als letztes die Frau erschaffen worden war, sagt Gott, sehr gut. Ja, ich finde das sehr ermutigend. Also, was wäre diese Schöpfung ohne eben die Frauen? Ja, und jetzt haben wir also gesehen, wie dieser Michael sich einsetzt für Israel. Und jetzt gehen wir zurück zu Offenbarung 12. Und da schauen wir also nochmals an, diesen Kampf, der damit endet, dass Satan schließlich aus dem Himmel hinabgeworfen wird, auf die Erde. Liest nochmals jemand Vers 9. Jawohl. Jetzt sehen wir, es gibt verschiedene Fälle von Satan. Oder wie soll man das sagen? Der Fall, die Fälle, ja? Das geht. Also, der erste Fall war am ersten Schöpfungstag. Gemäß Jesaja 14,12 auf die Erde gefällt. Überwältiger der Nationen. Und dann sehen wir hier am Anfang der großen Drangsalszeit wird der Teufel nochmals auf die Erde geworfen, aus dem Himmel. Das heißt also, von dort an, wo er das erste Mal gefallen war, hat er immer wieder Zugang zum Thron Gottes. Darum in Hiob 1, als die Engel, die Söhne Gottes, sich vor Gott versammeln, da ist er auch mit dabei. Und hier haben wir gelesen, dass er die Gläubigen verklagt, Tag und Nacht vor Gott. Also er kommt ständig vor den Thron Gottes und verklagt die Gläubigen. Siehst du, wie die sich verhalten. Die, der. Und ein solcher Verleumder dort. Das ist schrecklich, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Und zwar, wenn er da definitiv runtergeworfen wird. Aber da haben wir gelesen, dass er dann so wütend ist, weil er weiß, was? Nur noch kurze Zeit hat. Nicht, weil er die Zukunft aus sich kennen würde, aber er kann es ja sogar in der Bibel nachlesen. 3,5 Jahre. Und er liest natürlich die Bibel nicht wie liberale Theologen. Das ist der Punkt, ja? Denen sagt er, das ist alles ein Märchen, aber er selber weiß, das ist die Wahrheit. Und darum ist er wütend und tobt. Und jetzt versteht man, warum es diese große Drangsal geben wird, so schrecklich, wie es nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Das, was wir bisher gesehen haben, ab dem siebten Siegel, das ist die zweiten 3,5 Jahre, wo die schrecklichste Zeit stattfinden wird. Und dann versucht er, die Frau zu verfolgen. Er will den Überrest umbringen, der dann nach Moab in die Wüste flieht. Vers 13, liest das jemand noch?
Jawohl.
Also, Er hasst nicht nur Christus, sondern er hasst auch Israel. Und zwar ganz speziell den gläubigen Überrest aus Israel. Das erklärt eben alles. Warum ist Israel von seiner Anfangsgeschichte in Ägypten ständig gehasst worden? Ständig hat man versucht, dieses Volk umzubringen. Schon damals in Ägypten, als alle Jungs in den Nil geworfen werden sollten. Warum hat Haman versucht, alle Juden umzubringen? Der Teufel wollte verhindern, dass aus diesem Volk der Erretter käme. Das wusste er ja auch aus der Verheißung in der Bibel. Der Messias kommt aus Israel. Und so hat er es versucht. Und schließlich ist er doch gekommen. Aber dann hat er versucht, noch mit dem Kindermord von Bethlehem zu verhindern. War auch wieder nichts. Und zwar sind die Eltern mit dem Kind nach Ägypten geflohen. Interessant. Da, wo auch schon die Zerstörung Israels durchgeführt werden sollte, am Anfang der Geschichte. Aber dort wurde gerade eben das Kind schützend untergebracht. Und jetzt 2000 Jahre lang hasst Satan Israel, weil er auch weiß, aus diesem Volk kommt dieser Überrest hervor, der Gott so treu sein wird. Wir werden das noch sehen dann in Kapitel 14. Also so beeindruckend. Und darum hasst er dieses Volk. Und aller Judenhass, aller Antisemitismus, aller Anti-Israelismus, das ist zutiefst alles inspiriert von dem Drachen. Und auch da versuchte den Überrest, der jetzt auf die Berge flieht, zu verfolgen. Aber Gott greift ein. Vers 14, liest das jemand?
Und der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange.
Jawohl. Also sie kriegt die zwei Flügel des großen Adlers. Das erinnert uns an 2. Mose 19, wo Gott nach dem Auszug aus Ägypten, nach dem dramatischen Auszug aus Ägypten in die Wüste Sinai, sagt Gott, dort am Fuß des Berges stehen die Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr fleißig und auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Also Gott sagt, ich habe euch auf Adlersflügeln bis hierher gebracht. Und es ist ja so, man kennt das aus der Biologie, das Phänomen. Adler, Küken, also junge Adler, wenn die dann zum ersten Flug antreten müssen. Das ist dramatisch. Für manche Adlerjungen ist das der letzte Flug gewesen. Wenn die dann aus dem Horst hinaus müssen und kann es einen Senkrechtflug geben. Aber man kennt das aus der Biologie, dass eine Adlermutter, die hat ja noch, beim Steinadler, noch größere Flügel als das Männchen. 2,40 Meter. Männchen hat nur höchstens 2,20 Meter. Kommt die Adlermutter unter dem Jungen durch und nimmt es auf den Flügeln auf und trägt es wieder heim. Und so, sagt Gott, habe ich euch getragen. Die sind gleich aus dem Nest gekommen da in Ägypten und dann dieser Weg durch das Rote Meer, durch diese schreckliche Wüste Sinai, die ist wirklich gefährlich. Und dann zum Sinai gebracht, auf Adlersflügeln. Und so wird Gott den Überrest bewahren auf dieser Flucht, auf die Berge, dann gehen sie über den Jordan und schließlich nach Moab, so wie eine Adlermutter die Jungen auffängt und trägt. Und wir machen ganz schnell Schluss, aber das möchte ich noch dazu nehmen, Vers 15. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, auf dass sie sie mit dem Strom fortrisse. Und die Erde half der Frau und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Nun, interessant, dass hier vom Strom gesprochen wird. In Jesaja 8, Vers 7 wird der Assyrer verglichen mit einem Strom, der alles überflutet. Und ständig, wenn man in der Prophetie nachgeht, dem Assyrer und seinem letzten Angriff, wenn er kommt von Norden, wird er mit einer Überschwemmung, mit einer Überflutung, mit einem Strom verglichen. Und da wird eben wenn dieser Angriff von Norden kommt, Syrien, Nordirak, mit allem, was sie dann umfassen werden, im Prinzip das Gebiet von Libanon bis Pakistan, die werden eben nicht nur gegen Israel zuschlagen, sondern Daniel 11, 40 bis 45 sagt, Ammon wird erobert werden und viele andere Länder werden dann gleichzeitig überrannt werden, aber Moab wird verschont bleiben. Und da sehen wir, er wirft diesen Strom hinter ihr her. Die wollen zwar auch zuschlagen gegen diese 144.000, die dann nach Jordanien fliehen, aber es gelingt diesem Angriff nur Nordjordanien, Ammon, einzunehmen. Moab bleibt verschont. Das ist so interessant, wie das alles geografisch ineinander greift und passt. Und die Erde half der Frau. Wir werden bei der Betrachtung von Kapitel 13 sehen, dass die Erde ganz speziell ein Hinweis ist auf Israel. Die israelische Armee wird da einen Schlag machen können, dass dieser Strom in diesem Stadium verschluckt werden kann. Aber der Strom wird schließlich ganz Israel überfluten. Zwei Drittel kommen um. Ein Drittel kommt dann zum Glauben in der Not, aber im Land, nach Sacharja 13, Vers 8. Und dann ist der Teufel wieder wütend, dass es ihm nicht gelingt, die 144.000 zu vernichten. Und dann geht er halt und nimmt die zweite Wahl. Er ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Der Jesus sagt in Matthäus 24, die in Judäa sind, sollen auf die Berge fliehen, aber sagt dort nichts von denen von Jerusalem. Und so wird ein Überrest wird in Jerusalem zurückbleiben, während der Drangsal. Und die möchte er vernichten. Aber der Herr wird sie auch dort in Jerusalem bewahren. Und um ganz etwas vorzugreifen, in der letzten Phase, nach 3,5 Jahren, wird der Überrest aus Moab zurückkehren ins Land. Und die werden in die letzten Kämpfe eingreifen. Das wird in Sacharja 9 und 10 ausführlich beschrieben, auch Sacharja 12. Und der Herr wird über ihnen erscheinen. Also es ist wirklich dort so beschrieben wie eine Luftwaffe, die Bodentruppen schützt. Das ist ja ganz wichtig beim Bodenkampf, dass man eben durch die Luftwaffe unterstützt ist. Der Herr wird über ihnen erscheinen. Wir werden dann diese Stelle noch lesen. Und der Überrest wird dann eingreifen in die letzten Kämpfe und der Herr wird das letzte Wort sprechen. Aber eben das macht klar, was das heißt, dass er dann eben hingeht, um mit dem Überrest, der im Land bleibt, da eben sein verderbliches Werk ausrichten zu können. Gut, fahren wir nächstes Mal weiter. Ich meine, nächstes Mal, das ist dann übernächstes Mal. Wir haben ein Spezialthema, aber gleich nachher noch mehr davon. Wir wollen noch beten zum Schluss. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du über allem stehst und die ganze Welt in der Hand hast. Und wir sehen auch, der ganze Zeitplan ist in deiner Hand. Kein Tag zu viel. Und so dürfen auch wir wissen, dass auch jede Zeit in unserem Leben, sie steht in deiner Hand. Und das macht uns so ruhig und gewiss, dass du uns auch Schritt für Schritt führst und uns vorausgehst. Danke, dass wir nicht blindem Schicksal anvertraut sind, sondern du nährst und pflegst uns, du beschützt uns und du ziehst uns auch immer näher an dein Herz. Danke, dass wir dein Wort haben, das uns so detailliert die Dinge erklärt, nicht nur was gewesen ist, sondern auch das, was kommen wird. Und wir dürfen diese feste Zuversicht haben, dass es jeden Tag möglich ist, dass der Herr Jesus, dein geliebter Sohn, kommt, um uns zu sich zu nehmen. Amen.